Wenn man wirklich sich auf die Suche nach Gott machen will, wenn man ernsthaft Gott suchen will, kommt man um den Menschen nicht herum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Wir befinden uns mitten in unserer Miniserie zu Ordenstraditionen. Wir hatten den Anfang gemacht, waren auf den Spuren der Anfänge des Mönchstums zusammen mit Gregor Emmenegger und kommen heute in dieser Folge zu einer spezifischen Ordenstradition. Wir wollen eintauchen und etwas in Erfahrung bringen über die Benediktiner und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier mit dir am Tisch sitzen darf, Pater Daniel Emmenegger, jetzt quasi dein Namens, wir haben bereits mit deinem Namensvetter eine Folge aufgenommen und tauchen jetzt mit dir ein zum Orden von Benedikt, dem Mönchsorden, auch ein bisschen zu deiner Geschichte. Und ich möchte dich ganz am Anfang fragen, Pater Daniel, wer bist du?
Einer, der sich nach Gott sehnt. Mhm. Und den diese Sehnsucht mit der Zeit ins Kloster geführt hat. In ein konkretes Kloster, in Einsiedeln, wo ich seit 20 Jahren als Mönch leben darf. Mich aber auch nach 20 Jahren als Anfänger fühle auf diesem Weg, beziehungsweise immer mehr halt eben bewusst wird, ja. Also, dass man hier eigentlich immer am Anfang steht, aber auch in dem Sinne, dass man mit diesem Anfang, also die Sehnsucht wenigstens mit diesem Anfang, der Christus ist, im Anfang war das Wort, oder? Mhm. Auch immer mehr in Berührung, in Kontakt kommt. Ja, der seit 20 Jahren da lebt und dort diesem rhythmischen Leben von Gebet und Arbeit und was mir auch, also halt in den letzten Jahren vielleicht bewusster geworden ist, dass das vielleicht noch zu Beginn, also beim Eintritt war, die Wichtigkeit der Gemeinschaft, mhm. die Wichtigkeit des konkreten Mitbruders, des Nächsten, also wirklich in nächster, unmittelbarer Nähe, die mich schon lehren, dass wenn man wirklich sich auf die Suche nach Gott machen will, wenn man ernsthaft Gott suchen will, kommt man um den Menschen nicht herum.
Und muss irgendwie in Gemeinschaft unterwegs sein.
Der Heilige Benedikt würde wahrscheinlich sagen, das müsste mindestens in der Gemeinschaft beginnen. Ja. Wir kennen ja auch die Eremiten, oder? Mhm. Das Mönchtum. Und ich meine, der Mönch, das Mönchsmodell, wenn man so will, ist ja eigentlich der Heilige Antonius. Und der lebte ja dann eigentlich nicht unbedingt in einem zenobitischen Kloster, also in einem Kloster, wo eine Gemeinschaft ist, Zenobium. Mhm. Das ja nicht, sondern eben dann als Eremit, als Einsiedler in der Wüste. Und ich glaube, man kann sehen, in der monastischen Tradition gibt es die Eremiten, das sind eigentlich diejenigen Mönche, vor denen man den höchsten Respekt hat, aber es ist auch diejenige Lebensform, von der am meisten gewarnt wird, weil man als Einsiedler, wenn da nicht wirklich eine echte Berufung ist, man halt schon Gefahr läuft, dass man ein Eigenbrötler wird und eigentlich letztlich eigenen Ideen und Illusionen auf gut Deutsch auf den Leim geht, oder? Ja. Also seinen eigenen Einfällen auf den Leim geht und dann noch meint, das sei irgendwie vom Geiste Gottes oder so etwas. Also diese Gefahr ist halt sehr groß und ich glaube, das zeigt die Geschichte. Wussten schon die frühen Mönche, da sind viele dabei auch gescheitert, oder? Und deswegen eben sagt der Benedikt, das sagt er ganz am Anfang der Regel, oder im ersten Kapitel nach dem Prolog, spricht er ja von den Mönchsarten, also er nennt vier, wobei zwei, die nimmt er eigentlich gar nicht ernst, oder? Aber dann eben die Eremiten, da merkt man die hohe Achtung, aber dann sagt er, Eremit wird, wer zuerst in einer Gemeinschaft quasi geschult worden ist.
Das wäre der Anfang. Aber es ist wie quasi eine krasse Form der Gottsuche, dann quasi nach der Gemeinschaft das irgendwie in als Eremit zu praktizieren, könnte man sagen.
Ja, also ich denke, es gibt auch diese schöne Geschichte, oder? Dieses Mönchs, der an einem Kloster lebte, mhm. und der es im Kloster nicht mehr aushielt, weil ihm die Mönche einfach, seine Mitbrüder gingen ihm alle auf den Nerv, oder? Also der ärgerte sich ständig über diesen und jenen. Mhm. Und dann ging er dann zum Abt und sagte, ich werde jetzt Eremit.
Ja.
Und dann geht er in die Wüste und baut sich da irgendwie eine Einsiedelei und dann muss er mit einem Krug, geht er in einen nahegelegenen Brunnen, oder muss er dann jeweils Wasser schöpfen, oder geht da hin, schöpft Wasser, stellt den Krug auf den unebenen Boden in seine Zelle, der Krug kippt um, das Wasser wird verschüttet, ja gut, dann muss er halt ein zweites Mal gehen, ein drittes, viertes Mal. Und irgendwann einmal packt ihn die Wut. Dann nimmt er diesen tönenden Krug und knallt ihn an die Wand. Und in dem Moment realisiert er ja, dass der Zorn, das sind nicht die anderen, das ist in ihm selbst, oder? Mhm. Das ist keine einfache Erfahrung, wenn man sich dessen bewusst wird. Und der Eremit ist ja eigentlich dann derjenige, der sich quasi, also in der Sprache der Mönche, oder? Da wird in der Gemeinschaft, ist es der Mitbruder, der quasi diesen Zorn auch provozieren kann, oder? Mhm. Und der Eremit setzt sich in der klassischen Sprache der Mönche dann quasi den nackten Angriffen des Teufels aus, oder?
Mhm.
Also diesen Versuchungen, denen er dann ohne die Hilfe der Mitbrüder, wo er dann diesen Kampf sozusagen bestehen muss. Das Ziel ist ja dann eigentlich die Reinheit des Herzens. Es geht ja nicht darum, den Zorn irgendwie zu verdrängen. Das ist ja auch bei den Mönchen sehr wichtig. Der Zorn verstehen die ja eigentlich so quasi als das Rohmaterial, das geschliffen werden muss, und das Ergebnis ist die Sanftmut. Also es braucht dieses Material, oder? Aber es muss einfach geschliffen werden. Aber in der Wüste, in der Einsamkeit, beim Eremiten fehlt, oder anders gesagt, im Kloster hast du ein bisschen mehr Schleifpapier, und das sind dann eben die Mitbrüder. Vor allem diejenigen, die dich am meisten ärgern, oder?
Das gibt's. Klar gibt es das. Du hast dich vorhin auf die Frage, wer bist du? Du hast ein bisschen gezögert und gesagt, einer, der Gott sucht. Vielleicht noch eine Frage, wir kommen danach vielleicht noch später noch ein bisschen mehr auf deine Geschichte, aber wenn du ganz kurz sagen müsstest, was hat dich dazu bewegt, ganz am Anfang, in ein, zwei Sätzen in ein Kloster einzutreten oder in dieses Kloster in Einsiedeln einzutreten?
Ich wurde mit diesem Weg konfrontiert.
Ja.
Ich habe das nicht gesucht. Ich wurde damit konfrontiert und konnte dem nicht mehr ausweichen. Und als ich das ein bisschen näher dann zu verfolgen begann, mich ein bisschen näher begann, damit auseinanderzusetzen, landete ich dann aus bestimmten Gründen, technischen Gründen, muss ich zugeben, landete ich in Einsiedeln. Einsiedeln war einfach, als ich da mich auf die Suche begab, via Internet,
ja.
Anfang der 2000er Jahre, also das war noch alles ja relativ jung, da hatte Einsiedeln als einziges Kloster, Benediktinerkloster in der Schweiz, eine Homepage, wo ich die Informationen bekam, die ich brauchte, um auf mich auf diesen Weg zu machen. Und darum bin ich in Einsiedeln gelandet.
Mhm. Ist jetzt vielleicht, mal schauen, wie du diese Frage beantwortest. Wenn du in einem anderen Orden wärst, welcher Orden würde irgendwie dir auch entsprechen, neben dem benediktinischen Orden? Könntest du das so sagen?
Also grundsätzlich wünsche ich, in dem Orden zu sein, den der Herr selbst mir zeigt.
Ja.
Also wo er eigentlich will, dass ich hingehen soll. Und ich glaube, soweit es mir möglich ist, das auch ein bisschen zu hinterfragen oder zu überprüfen oder meinen eigenen Weg ein bisschen betrachte, glaube ich, das ist der Grund, warum ich in Einsiedeln bin. Wenn ich selber einfach wählen könnte,
ja,
vor allem natürlich auch aufgrund der Erfahrung, also spontan würde ich jetzt, also die Sehnsucht, die innere Sehnsucht würde ich jetzt spontan sagen, Kartäuser.
Das ist einer, der eher, ein zurückgezogener
Ort. Das geht dann schon sehr stark Richtung Eremit, ja.
Und wenig, also und wir kommen noch zu den benediktinischen Orden. Benediktiner sind tendenziell offener gegenüber der Welt und der Gesellschaft. Könnte man sagen, also
Ja, die haben natürlich
näher den Anschluss.
Ja, das kommt. Das kann man
so gar nicht sagen.
Die Benediktiner, die gibt es schon so lang, oder? und das halt ganz, das ist, das, die sind, die haben auch ganz unterschiedliche geschichtliche Prägungen, oder? Ja. Also ein etwas mehr als tausendjähriges Benediktinerkloster in der Schweiz wie Einsiedeln, oder? Das sieht da ganz anders aus als beispielsweise die Benediktinerklöster in Frankreich, oder? Oder viele Benediktinerklöster in Frankreich, die einfach mal diese französische Revolution hatten, da machte man einfach Tabula Rasa und dann war am Schluss gar nichts. Also da gab es keine Klöster mehr, die noch irgendwie eine Wallfahrt haben wie wir in Einsiedeln, die noch eine Schule haben wie wir in Einsiedeln, oder? Also das und die, glaube ich, kann man sagen, oder, wo dann solche Klöster wieder irgendwie, wo man da begann, die wieder aufzubauen oder auch wieder neu zu gründen und so weiter, dann hatten die nicht, da wollten die nicht Wallfahrt aufbauen und Schule aufbauen, also dieses aktive apostolische, sondern wirklich halt eher das zurückgezogene monastische, von der eigenen Händearbeit leben, das gepflegte Gebet, das regelmäßige Gebet, das eben das Officium Divinum. Und das war dann da im Fokus. Wenn du dann wieder nach Österreich gehst, oder, da hast du diesen Josephinismus, oder, Kaiser Josef, der dann sagte, das ist nutzlos, diese kontemplativen, zurückgezogenen Klöster, das bringt der Gesellschaft, das bringt dem Staat überhaupt nichts, oder? Mhm. Die sollen Pfarreien übernehmen, oder? Das heißt, wenn du in Österreich in ein Benediktinerkloster gehst, dann hast du in aller Regel dort mit Klöstern zu tun, zu denen auch noch Pfarreien gehören, okay, und die auch den Auftrag haben, die Mönche, diese Pfarreien zu betreuen. Also viele Mönche sind dann irgendwo in den Pfarreien als Pfarrer. Mhm.
Also man kann sagen, also es ist nicht einfach ein Benediktiner, der Benediktinermönch, sondern es gibt ganz viele Klöster und verschiedene Prägungen innerhalb des benediktinischen Tradition, könnte man so sagen.
Aufgrund der Geschichte, die natürlich die einzelnen Klöster auch prägte. Ich würde schon sagen, dass es natürlich das Benediktinische gibt, oder? Mhm. Und der Maßstab dafür ist aber nicht, sind aber nicht in erster Linie die einzelnen Klöster dann in ihrer konkreten Gestalt, sondern der Maßstab dafür ist dann tatsächlich die Benediktsregel, die man ihrerseits ja dann auch nicht einfach isolieren darf, sondern die man im Kontext des Mönchstums, der Mönchsväter dann lesen muss, oder? Und dann muss man natürlich, ich sage das hier als Einsiedler natürlich jetzt nicht so gerne oder wie auch immer. Also nein, ich selber bin da eigentlich relativ, ich würde sagen, innerlich frei diesen Sachen gegenüber, oder? Aber soweit ich die Benediktsregel lese, oder? Also der hatte nicht ein Kloster als Wallfahrtsort vor sich, oder? Mhm. Schule, ja, diese Aspekte, die kommen ganz klar, die kommen vor. Bildung, also das nach Benedikt sind es ja sogar kleine Kinder, also Kinder, die da quasi im Kloster da auch sind, oder? Ja. Und die werden natürlich geformt und bekommen Bildung, lernen zu. Das ist ja interessant bei Benedikt, oder? Er scheint ja schon irgendwie davon auszugehen, dass auch bei ihm im 6. Jahrhundert, oder, die Mönche seines Klosters, die irgendwie dazu in der Lage waren, lernen sollten zu lesen und mindestens zu lesen und damit einhergehend wahrscheinlich auch zu schreiben.
Du hast jetzt ein paar Stichworte genannt, das ist perfekt. Versuchen wir ein bisschen an den Anfang der Bewegung zu gehen. Und deshalb ist auch ein bisschen meine Frage, du hast vom Benediktinischen geredet, du hast von Benedikt geredet, von der Benediktregel. Wer sind die Benediktiner, wenn du ganz einfach jetzt erklären müsstest, vom Anfang her?
Dann müsste ich eben sagen, was sind sie im Sinne der Regel, ja, des heiligen Benedikts? Dann sind es Mönche, das heißt Männer und Frauen, also Nonnen zählen da, sind da inklusive, also das ist da natürlich mit gemeint. Ich spreche jetzt einfach, weil ich selber Mönch bin, also so, ja, als Mann hier spreche jetzt vorwiegend auch von den Mönchen, oder? Also es sind Männer, die wie der junge Mann im Evangelium, oder? Was muss ich machen, damit ich das vollkommene Leben habe, oder das ewige Leben finde? Ja, du kennst die Gebote, halte sie, sagt ihm Jesus. Ja, mache ich schon, was kann ich noch tun? Ja, geh, verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Das war ja das, das Evangelium, das den heiligen Antonius ja dann veranlasste, alles eben aufzugeben, herzugeben und mit der Zeit, es gab ja auch noch Zwischenschritte, aber dann zuletzt in die Wüste zu gehen, oder? Also das sind solche Männer, die alles lassen, um Christus nachzufolgen, tun dies aber in einer Gemeinschaft, Benedikt würde sagen, unter Regel und Abt. Und das ist natürlich, Regel und Abt sind nicht zwei verschiedene Dinge. Also dass du quasi Regel im Sinn von, wenn wir von der Regel sprechen, oder haben wir meistens einen kleinen schriftlichen Text vor uns mit diesen 73 Kapiteln, oder? Meistens, was uns da vorschwebt. Aber die Idee ist ja eigentlich, oder, dass das, was die Regel da beschreiben will, ja in einem Menschen lebendig ist. Und idealerweise ist der Mensch, wo diese Regel lebt, wo sie anschaulich ist, durch das Leben eines konkreten Menschen, idealerweise ist das der Abt.
Ja.
Oder? Und sagt der Benedikt auch, oder? Er soll mehr durch sein Beispiel lehren als durch Worte. Also Benediktiner sind nach der Vorstellung des heiligen Benedikt, nach der Vorstellung der Benediktsregel, Männer, die alles lassen und verlassen, um Christus nachzufolgen, die nach den evangelischen Räten leben, in Gemeinschaft unter Regel und Abt.
Ja. Und vielleicht zu diesem Benedikt. Kannst du da ein paar Worte zu ihm sagen? Wer war er? Was war sein Anliegen? Einfach so ein bisschen zusammenfassen. Geschichtlich gesehen, wir befinden uns in der Spätantike. Er ist im 5. Jahrhundert zur Welt gekommen, im 6. Jahrhundert gestorben, der zeitliche Rahmen, in dem wir uns bewegen. Er ist weder der, also mit ihm hat das Mönchstum nicht begonnen, er ist nicht weder der Erste, quasi, oder? Es gibt eine Geschichte, an die er anknüpft, aber er ist quasi, er oder der Benediktinerorden ist sehr prägend und einflussreich für die westliche Ordenstradition. Wer war dieser Benedikt?
Weißt du, ich muss an eine Szene denken.
Ja,
ich war bereits interessiert, ins Kloster einzutreten. Und der damalige Novizenmeister hatte das Gefühl, na, das geht jetzt ein bisschen zu schnell und du bist noch ein bisschen jung und du machst noch irgendetwas. Und ich habe dann so gesagt, ja was denn? Ich will jetzt nicht ein Studium beginnen, um das dann irgendwie abzubrechen. Ich will Mönch werden, ich will ins Kloster. Und dann bin ich ein Jahr lang ans Priesterseminar in Chur gegangen. Die hatten da so ein Einführungsjahr für Interessierte am Priesteramt. Und da ist man natürlich mit den anderen Seminaristen und den Theologiestudenten, die da studiert haben, etwas in Kontakt gekommen. Ich erinnere mich noch, da war einer, der wusste ja um mein Interesse, dass ich Mönch werden will, oder? Und ich erinnere mich, ich höre ihn heute noch, irgendwie mal beim Essen am Tisch sagt er so, diesen Benedikt hat es ja gar nicht gegeben. Ich fiel natürlich aus allen Wolken und dachte, was soll das jetzt, oder? Ja. Den hat es gar nicht gegeben. Heute weiß ich, was er gemeint hat. Er hat natürlich aus einem rein historischen Standpunkt hat er recht, weil es einfach zu wenig oder keine Quellen gibt. Also die einzigen Quellen, die wir eigentlich haben, ist die Regel, von der wir traditionell sagen, die hat der heilige Benedikt geschrieben. Mhm. Und die andere Quelle, die wir haben, die ist aus der Feder Papst Gregors des Großen, oder? Worin er sich natürlich auf Zeugen beruft, die den heiligen Benedikt selbst noch gekannt haben, oder was er da beschreibt. Aber man merkt natürlich, dass das Anliegen Papst Gregors natürlich darin besteht, einen Menschen zu zeichnen, der in dem Christus Gestalt gewonnen hat. Mhm. Also es ist ein, wie soll man sagen, es ist ja nicht das, was wir heute tun, wenn wir eine Biografie schreiben oder Daten sammeln, genau irgendwie schön chronologisch und alles exakt und so weiter darlegen, sondern nein, er nimmt ja die Bibel, das Wort Gottes zu Hilfe, um das auch zu ein Stück weit auch zu konstruieren, oder? Wie sieht das aus, jemand, der da christusförmig geworden ist? Genau. Also wäre ein Teil der Antwort auf deine Frage, ja, wer war dieser Benedikt? Er ist uns primär einfach fassbar, aufgrund der Regel, würde ich jetzt sogar noch mehr sagen, und aufgrund der Vita des heiligen Papstes Benedikt. Ja. Und dass diese Regel dann so prägend wurde, ich glaube, das hängt ein Stück weit an der Regel selbst, kann ich mir gut vorstellen. Und das geht ja in Richtung einer Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, oder? Wer war eigentlich dieser Benedikt? Ich würde sagen, also wenn ich jetzt so seine Regel anschaue, weil man weiß ja, dass er hier auch Quellen benutzt hat, oder? Also längere Teile auch einfach übernimmt, mhm. oder? Und dann sieht man aber doch plötzlich, dass er eigene Akzente setzt. Und dann würde ich meinen, Benedikt war jemand, der wirklich den Mönch in die Pflicht nehmen wollte. Also wenn du es wirklich ernst meinst mit deiner Christusnachfolge, dann musst du dies, jenes auch mitleben und, mhm. und mitmachen, aber dann auch wieder mit einem ungeheuren Verständnis für die Bedürfnisse des Einzelnen, der eine, der mehr braucht, der andere, der weniger braucht, für eine unglaubliche Sensibilität auch für die Schwächen von Menschen. Mhm. Also der genau spürte, der genau sah, die Regel ist nicht einfach irgendwie ein Ideal, dass man irgendwie den Menschen irgendwie überstülpt, oder? Sondern es ist ein Weg für den Menschen, um Christus nachzufolgen, und da gibt es auch Umwege und Abwege und also eben, man ist mit menschlicher Schwäche auch konfrontiert, oder? So Worte, die er an den Abt richtet, oder? Der Abt soll das Gefäß, also den Mönch, vom Rost der Sündige reinigen oder zu reinigen helfen, oder? Mhm. Aber bitte, Abt, pass auf, dass das Gefäß nicht zerbricht. Das Gefäß ist das muss erhalten bleiben. Das soll ja von dem gereinigt werden, was es eigentlich zerstört. Und das ist ja kontraproduktiv, wenn du das dann so heftig machst, oder, dass es dann daran zerbricht. Oder? Und da gibt es, glaube ich, viele Stellen. Du kennst wahrscheinlich die Stelle mit dem Wein, oder?
Ist gut, ja, erzähl davon. Ich wollte dich nämlich fragen. Also nur ganz kurz, du würdest sagen, ein Teil, etwas, was die Regel von Benedikt ausmacht, ist quasi, wenn ich dich richtig verstehe, die geistliche Tiefe, also wirklich die Idee, die Menschen in die Christusnachfolge,
die Diskretion. Also wirklich das.
Ja. Und gleichzeitig auch irgendwie den Blick für die Unterschiedlichkeit oder für das Verschiedene
Für den Einzelnen auf diesem Weg.
Und das bringt er irgendwie, oder bringt die Regel raffiniert zusammen. Oder dass sie auch heute noch praktikabel oder noch heute in euer Klosterleben, in euer Ordensleben hineinreden kann.
Ich würde meinen, das ist ja auch so, was ich selber bei mir beobachte, oder wenn ich selbst die Regel lese. Mhm. Vor 20 Jahren, als vor dem Eintritt, beziehungsweise beim Eintritt als junger Mönch, habe ich natürlich die Regel selbst auch irgendwie als eine Art Ideal gelesen, oder? Mhm. Also das will ich jetzt so leben, oder? Und sah dann, man ist dann auch mit der Realität konfrontiert, ja, ein Kloster und die Mönche, die Mitbrüder, da gibt es ja alles Mögliche, und das ist nicht alles so ideal, wie ich mir das aufgrund des Textes vorstelle. Heute, 20 Jahre später, vielleicht auch aufgrund der Verantwortung, die ich jetzt aktuell trage, da als Dekan, als Prior bei uns im Kloster, also Verantwortung eben auch für Mitbrüder, mhm. oder für meine Mitbrüder, dass ich natürlich viel mehr jetzt auch eben diese Sensibilität wahrnehme, des heiligen Benedikt, oder? Mhm. Wie er selber ja offensichtlich auch mit vielen auch Schwierigkeiten also angesichts seiner Mönche, oder? Zu kämpfen hatte, sich überlegen musste, ja, wenn er merkt irgendwie, jemand beginnt sich vielleicht innerlich von diesem Weg irgendwie loszulösen, zu verabschieden, er kommt plötzlich nicht mehr ins Gebet oder keine Ahnung. Und wie gewinnt man ihn da wieder, oder? Und das ist wirklich Arbeit. Also das ist ja nicht, da kann man nicht einfach mit einer Regel kommen und wenn du die nicht hältst, dann geht. Das wäre schlimm, oder? Mhm. Sondern dieses Gewinnen, dieses Motivieren, dieses vor Augen führen, dann auch das Verständnis, warum verhält sich jemand so, oder? Also dass da vielleicht auch etwas hat mit seiner Geschichte oder wie auch immer zu tun, oder? Und dass ich heute, wenn ich die Regel lese, einfach viel mehr diese Sensibilität, vor allem in den Kapiteln auch, die er wieder abt sein soll, oder? Ja. Es viel mehr dort einfach spüre, einfach dort wahrnehme, oder? Dass er da eine unglaubliche Sensibilität hat, die uns natürlich, also jetzt auch mir in meiner Verantwortung, den Spiegel vorhält, also wo ich dann auch erschrecke und merke, meine Güte, da ist man weit davon weg. Und den Trost eigentlich darin, auch finde, indem ich dann auch, Also da hat mir der Kardinal Kurt Koch einmal den Tipp gegeben, eine Predigt, die er uns in Einsiedeln gehalten hat. Es ging um die Seligpreisungen im Matthäusevangelium. Mhm. Und dann hat er eigentlich den Schlüssel zum Verständnis dieser Seligpreisungen in dieser Predigt war eigentlich, sie zu lesen als ein Porträt Jesu Christi. Mhm. Ich kann ja diese Seligpreisungen als Anforderungskatalog an mich selber lesen und dann befordern sie mich heil los, oder? Ja. Aber wenn ich die Seligpreisungen als Porträt Jesu Christi lese, da gibt es einen ganz anderen Zugang, oder? Und so ähnlich ist heute auch mein Zugang gerade zu diesen Kapiteln, oder? Also wenn Benedikt hier so den Abt beschreibt, macht er eigentlich wirklich irgendwie Jesus sichtbar, wie wir ihm eigentlich auch in den Evangelien begegnen, oder? Wie er das verlorene Schaf sucht und wie der Arzt, der zu den Kranken geht, die ihn brauchen, oder? Der bei den Zöllnern und Sündern ist und nicht bei den Gerechten und all diese Dinge, also dass sich das mehr und mehr zeigt.
Das finde ich interessant, was du hier ansprichst, weil wenn ich manchmal ein bisschen hineingelesen habe in die Benediktsregel, ist irgendwie das für mich eindrücklich, wie das zusammenkommt. Es ist ein angewandtes Christentum. Es ist aber nicht gleichzeitig aber auch theologisch, biblisch oder sehr, sehr durchdrungen also von dieser Frage, wie folge ich Christus nach, wie wachse ich in dieser Christussuche. Es ist nicht einfach ein theologisches Traktat, es ist nicht einfach nur Anwendung, sondern es ist irgendwie eine raffinierte oder eine bewegende Kombination von beidem oder irgendwie eine Auslegung auch in einem gewissen Kontext, wie diese Christusförmigkeit sich im Leben von Menschen abbilden kann. Wärst du da einverstanden mit dem, was ich da sage? Ja. Vielleicht, um noch uns ein bisschen in diese Benediktsregel hineinzuführen, hast du ein, zwei Beispiele aus dieser Regel? Vielleicht etwas, was dich gerade bewegt an der Regel? Einfach um ein bisschen etwas von diesem Ton der Benediktsregel zu hören, wie Benedikt über dieses Klosterleben schreibt.
Gut, das ist jetzt nicht gerade die Stelle, die mich jetzt am meisten bewegt, aber oder gerade aktuell am meisten bewegt. Das ist das momentan eigentlich ein ganz anderes Kapitel. Also für mich persönlich im Moment ist das siebte Kapitel. Mhm. Das ist das längste Kapitel in der Benediktsregel.
Das ist das Kapitel
über die Demut.
Ja.
Was die Demut ist. Aber das ist sehr persönlich jetzt.
Ja.
Sehr damit auf meinem Weg der Christusnachfolge diese Demut mir vor Augen geführt wird. Also brauche ich jetzt nicht weiter darauf einzugehen. Aber auf jeden Fall, also das ist aber die Stelle, ich habe sie vorhin kurz angesprochen, oder? Wo man so dieses, das ein bisschen spürt, oder? Also beispielsweise eben mit dem Wein.
Ja.
Also Benedikt hat ja auch einzelne Kapitel, oder, wo er auch über das Essen und Trinken spricht, oder? Was gehört sich da für Mönche? Mhm. Also grundsätzlich ist es ja, ist das monastische Leben ein Leben in Enthaltsamkeit, in Bescheidenheit, in Einfachheit, auch in diesen Dingen, oder? Ja. Und dann, kommt die Frage, Wein, trinkt ein Mönch Wein, oder?
Und wenn ja,
und dann viel? Sagt, ja, und Benedikt sagt dann, ja, nein, eigentlich nicht. Ist der Wein nichts für Mönche.
Ja.
Der Mönch soll ja nüchtern sein, oder? Seid nüchtern und wachsam und so weiter. Also der Wein ist eigentlich nichts für Mönche. Und dann, ich finde diese Formulierung einfach köstlich. Und wir sind im 6. Jahrhundert, oder? Da man die Mönche unserer Zeit davon aber nicht überzeugen kann, dann gibt es auch ein bisschen Wein zu trinken, oder? Aber wir sagen, dass eine Hemina pro Tag genügt. Diejenigen, die jetzt eben heute gerne Wein haben, freuen sich, weil man eigentlich nicht mehr genau weiß, wie viel eine Hemina ist. Also kann man das irgendwie frei definieren, oder? Aber da spürt man das ein bisschen, oder? Also eigentlich wäre, aber ja, man merkt ja, das überfordert die Leute, oder? Irgendwie also gut, aber einfach mit Maß.
Mhm.
Also nicht überbordend.
Ein Austarieren und ein Abholen der Leute, des Einzelnen an dem Ort, an dem er steht. In seinen Möglichkeiten, in dem, was ihm möglich ist, vorwärts zu kommen.
Und das Prinzip, genau, und das Prinzip nennt Benedikt ja in der Regel selbst. Ich kann dir die Stelle nicht auswendig nennen, also wo es genau in der Regel steht, aber da, gerade in diesen Zusammenhängen, oder, sagt er, die Starken, Also die da wirklich, also die Eifer haben und die wollen und wie auch immer, die sollen Nahrung bekommen, oder? Aber, und die soll man fördern, denen soll man Nahrung geben, aber nicht so, dass man die Schwachen abhängt.
Ja.
Die Schwachen, die da nicht so ganz mitkommen, die dürfen nicht irgendwie wie abgehängt werden. Und jetzt kommt, streifen wir doch das Demutskapitel, oder? Ja. Was heißt denn die Starken? Oder? Also die Starken in dem Sinne sind ja gerade diejenigen, die auch in diesen Stufen der Demut ja irgendwie eigentlich vorankommen. Wobei, es ist schon wieder heikel, diese Aussagen, weil derjenige, der das urteilen kann, ob jemand auf diesem Weg vorankommt, ist Gott allein.
Ja.
Oder? Also das ist uns Menschen ja eigentlich gar, also jemand, der sagt, ja, ich habe jetzt auf der Stufe der Demut die und jene Fortschritte gemacht, der hat irgendwelche Fortschritte gemacht, aber nicht in der Demut.
In Demut. Ja,
oder?
Ja.
Also, das ist darum, also das ist etwas schwierig, das eigentlich auch zu formulieren. Aber das heißt, eben die Starken, die Fortschritte machen, die werden ja eigentlich im Sinne unseres Weges, der Christus nachfolge, ja gerade zur Demut geführt. Und die fühlen sich ja gerade dann nicht den Schwachen überlegen, oder?
Ja, 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 ja.
Sondern sie wissen um ihre eigene Gebrechlichkeit, sie wissen um ihre eigene Schwäche und dass allein Gott. Dass es allein darum geht, das in Gottes Hände zu leben. Und er bürgt für uns und er vervollkommnet unser Leben, er vollendet unser Leben, er ist der Schöpfer unseres Lebens. Und da müssen wir ja hineinfinden, in dieses sich Gott letztlich überlassen.
Wenn wir jetzt den Blick noch ein bisschen wenden, wir schauen aufs Kloster Einsiedeln und ein bisschen auf deinen Alltag. Kannst du uns ein bisschen, virtuell hinter die Klostermauern mitnehmen. Wie sieht dein Leben als Mönch aus? Beispielsweise, wann stehst du am Morgen auf?
Ja, also eben unser Tagesablauf ist ziemlich strukturiert, ja. Natürlich, also vor allem durch die einzelnen Gebetszeiten, dann durch die Arbeit und durch die Mahlzeiten. Beginnt morgens um 5:30, das ist 5:30 Uhr, da beginnt die sogenannte Vigil, die Nachtwache. Nach der Regel Benedikts wäre das irgendwie morgens um 2 oder irgend so. und bei uns ja ist das jetzt morgens 5:30 Uhr. Die dauert normalerweise, je nach Festgrad oder so, ist das eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, einzelne sogar bis zu einer Stunde. Und nachher ist eigentlich, da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf, auch jetzt bei mir selbst, so wie ich das eigentlich von Anfang an in unserem Kloster einüben durfte, nachher ist die Zeit der Lectio Divina. Also da ziehe ich mich zurück in meine Zelle, da habe ich die Gebetsecke, das ist alles irgendwie schon da, die Heilige Schrift ist aufgeschlagen, momentan ist das wieder einmal das Lukas-Evangelium dran. Das war auch interessant im Laufe der Jahre, dass diese Abschnitte eigentlich immer kleiner wurden. Also man braucht irgendwie, also es ist einfach immer weniger Text, wo man dann irgendwie so auch ins Herzensgebet hineingeht oder wie sich dann irgendwie ergibt. Aber man geht in diese, also ich gehe in diese Gebetsecke, dann ist Lectio Divina, ich versuche auch aus diesem Gebet heraus das irgendwie auch mitzunehmen, also aus dieser Stille. Etwas, das ich sehr schätze, muss ich sagen. Also ich kann mich erinnern, oder? Als ich eintrat am Anfang, da hatte ich noch einen Radiowecker, oder? Ging die Radio los, irgendwie morgen um 5:00 und das habe ich dann ziemlich bald mal abgestellt, weil ich einfach gesagt habe, nein. Ich will in der Stille aufstehen, einen einfachen Wecker, den hat mir dann damals meine Mutter geschenkt, der läuft immer noch. Und dann einfach, ich will keine Nachrichten oder Musik oder irgend so etwas, einfach in der Stille aufstehen und das Erste, was hörbar kommt aus meinem Mund, aus dem Mund meiner Mitbrüder am Morgen ist, wir machen das Kreuzzeichen auf der Lippe und sagen, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Das ist das Erste, damit beginnt ein Psalmvers, ja, oder? Ja. Damit beginnt es. Und da aus diesem Gebet heraus gehe ich dann in meine Zelle zu Lectio Divina. Nachher Frühstück und halt waschen, Zähne putzen, was halt so dazugehört. 6:45 ist die nächste Gebetszeit, die sind die Laudes, das Morgenlob, sind wir wieder im Versammeln uns dafür wieder im Chor. Und nachher ist die Arbeit.
Ja.
Bei mir, weil ich jetzt auf dem Dekanat bin, oder einfach eine Zeit, wo ich einfach da bin Mitbrüder vorbeikommen können, wenn sie irgendwas brauchen, was halt nötig ist, Taschengeld oder Autoschlüssel oder irgendeine Fahrkarte, weil sie irgendeine
Klosterbetrieb aufrechterhalten.
Genau. Genau. Und dann ist Arbeit und dann bei uns ist es jetzt so, dass wir um 10:45 dann an Wochentagen, Sonntag ist dann noch eine, es variieren einfach die Zeiten, aber die Struktur ist dieselbe, oder? Wo wir uns dann sozusagen zum Höhepunkt des Tages, oder? Zum Konventamt, zur Feier der Eucharistie versammeln. Eine Zeit, mit der ich persönlich ein bisschen ringe im Moment, weil es fehlt, also persönlich, weil es mir persönlich sehr, sehr schwer fällt, mich zu sammeln. Weil man ist dann im Tagesgeschäft sozusagen drin, oder man hat auch im Kloster, oder bekommt man E-Mails, man muss Dinge bearbeiten, man hat Telefone, man hat irgendwie irgendwelche Sitzungen, man hat dies, man hat jenes. Und da muss ich sagen, da fällt es mir sehr, sehr schwer, irgendwo dann einigermaßen in eine Sammlung zu kommen, dass ich mich dann auch ganz in die Liturgie auch hineingeben kann, mich auch konzentrieren kann. Das fällt mir persönlich etwas schwer. Wir machen das bei uns in Einsiedeln wegen den Pilgern, weil wir eben ein Wallfahrtsort sind, oder? Ja. Sagen wir, wir feiern, die meisten Klöster feiern die Konventmesse, die Eucharistie morgen, oder? Und wir machen das etwas später, weil wir halt sagen, dass die Leute, die nach Einsiedeln kommen, möglichst dann auch mit uns, dass wir mit ihnen zusammen sind, mit uns zusammen Eucharistie feiern können, die das wollen, oder? Das ist eigentlich die Idee dahinter, mit dem ich mich aber persönlich etwas schwer tue, eben weil es mir schwerfällt, da in die Sammlung zu kommen. Nachher ist Mittagsgebet, Mittagessen, Zeit der Rekreation, auch Zeit beim Kaffee mit Mitbrüdern oder auch mit Gästen. Mhm. Das ist auch wieder etwas Benediktinisches, oder? Benedikt in seiner Regel sagt ganz klar, einem Kloster darf es nie an Gästen fehlen. Und es ist noch nicht lange her, hatten wir Corona, Lockdown und so weiter. Also da waren auch keine Gäste mehr bei uns im Kloster. Das war am Anfang ganz spannend, weil auch die Mönche keine Termine hatten außen, keine Aushilfen, keine was weiß ich was, keine Schule, ja. Nichts, oder? Da waren alle mal da oder fast alle. Und das war auch mal schön, weil man dass wirklich alle mal wirklich da waren, oder? Einerseits schön. Aber man spürte dann schon sehr bald, dass die Gäste fehlen. Und es wurde mir mindestens sehr bewusst, warum Benedikt das auch schreibt, weil man auch ein Kollektiv von 40 Mönchen, wenn die nur unter sich sind, ja. Das geht so schnell und man beginnt auch als Kollektiv, um die eigenen, in der eigenen Welt irgendwie da zu drehen. Und die Gäste, das habe ich dann erfahren, es ist so unglaublich wichtig, einfach auch die sozusagen die Außenperspektive oder uns auch mit auch uns herauszufordern mit ihren Fragen, ja. Oder was immer das ist. Das ist so unglaublich wichtig. Und da auch, oder wenn wir nochmal ein bisschen nachspüren, Benedikts Regel, oder? Im Gast, im Fremden empfängst du Christus. Also das ist das Prinzip für Benedikt. Und es gibt ja auch Gastmönche, also Mönche aus anderen Klöstern, die in ein Kloster als Gäste kommen, oder? Und da sagt Benedikt, oder? Es kann mal sein, dass ein Mönch irgendeine Kritik anbringt. Und wenn ein Mönch das tut, aber Benedikt legt großen Wert darauf, dass es in Demut und Bescheidenheit tut, nicht irgendwie besserwisserisch oder kritiksüchtig oder so, sondern in Demut und Bescheidenheit, dann sagt Benedikt an die Adresse des Abtes, der Abt soll sehr gut prüfen, ob der Herr diesen Mönch nicht gerade deswegen ins Kloster geschickt hat, um auf irgendeinen Punkt aufmerksam zu machen, den man vielleicht korrigieren soll, oder? Und ich empfand als der erste Gast wieder bei uns auch in der Klausur war, also da ich empfand eine riesengroße Freude. So schön, dass es auch war, das andere, aber ja. Das war eine, da hat man einfach, da habe ich mal, wie soll ich sagen, Corona hat uns, anderen Mitbrüdern ging es vielleicht auch so, das weiß ich nicht, aber mir hat Corona, dieser Lockdown, einmal geholfen, bewusst zu werden, wie wichtig die Gäste sind. Oder? Und da gibt es nach dem Kaffee, gibt es dann diese Möglichkeit, mit ihnen auch in den Austausch zu kommen, ins Gespräch zu kommen, manchmal mehr, manchmal weniger. Dann ist wieder Arbeit, 16.30 Uhr die Vesper, eine relativ frühe Zeit für das Abendgebet, aber auch das machen wir wieder wegen den Pilgerinnen und Pilgern, weil man meistens dann einen Wallfahrtstag mit der Vesper so dann auch abschließen kann und dann gehen sie wieder nach Hause. Und dann nach der Vesper Lektio, Lesung. Das, die Zeit nehme ich mir dann auch und dann bleibt nur noch ein bisschen Zeit auch einfach wieder für die, um an der Arbeit dran zu sein. Abendessen, Rekreation oder auch einfach, ich gehe dann auch ziemlich gerne dann auch, wenn es geht, einfach in die Zelle zurück, einfach auch um zu lesen, manchmal auch zu beten. Dann die Komplett ist das Nachtgebet und nach dem Nachtgebet ist Silentium Nocturnum. Also ein sehr, eigentlich sehr engmaschiger, strukturierter Tag. Und die Herausforderung ist schon die, dass man, also ich lege da auch Wert drauf, dass man dieses Kloster, diesen Klosterrhythmus ausnutzt.
Ja.
Also wenn Zeit ist für Lectio Divina, wenn Zeit ist für die Lectio Spiritualis am Abend, dann ist Zeit für die Lectio und nicht für E-Mails und Telefon und was weiß ich was. Wie, als ich eintrat, wir haben so unsere Zellentüren, Zimmertüren oder in der Klausur, die haben so einen Hohlschlüssel, also so diese langen, alten ja. Schlüssel, oder? Die kannst du auch rausnehmen. Und bei uns ist eigentlich so üblich, oder? Wenn du da bist und man dich stören darf oder klopfen darf, etwas fragen darf, dann lässt du einfach den Schlüssel an der Tür. Ja. Das heißt, du bist da, du bist in deinem Zimmer und man kann klopfen, man kann, wenn der Schlüssel weg ist, dann bist du entweder nicht auf dem Zimmer oder du willst auf deinem Zimmer nicht gestört werden, ja. weil du eben beten willst oder wie auch immer. Und das habe ich von Anfang an so geübt, auch der Vesper, oder? Habe ich die Tür geöffnet, Schlüssel weg, oben hingelegt und dann ging ich rein. Und auch bis heute, also manchmal, wenn man weiß, es sind irgendwelche Dinge hängig, oder ein Mitbruder vielleicht auch medizinisch irgendetwas oder Krankheit, egal, oder? Dann weiß ich, da kann was kommen, oder? Dann bin ich dann selbstverständlich da. Aber sonst, also wenn ich da im Gebet oder in der Lesung bin, dann klingelt das Telefon. Dann mache ich meistens das Kreuzzeichen und sage, Herr, segne, wer immer da jetzt anruft, segne diese Person, du zuerst. Sonst bringt das alles hier nichts. Ja. Und wenn was dringend ist, dann, also ich bin sowieso kein Notarzt, dann soll ich sie im Spital anrufen und meistens ergibt sich das dann auch irgendwie. Ja. Und ich gehe dann nachher, gehe ich dann schauen, was war ein Anruf, ich rufe zurück. Und meistens sind das nicht dringende Dinge.
Ja. Aber ich finde es sehr beeindruckend und auch irgendwie vorbildhaft. Ich denke, gäbe es einiges, was ich lebe ja nicht in einem Kloster, wovon ich auch profitieren würde, irgendwie eine Form von einem Rhythmus zu verinnerlichen. Aber da habe ich gerade noch eine Frage dazu. Du hast vorher engmaschig war das Wort, das du gebraucht hast. Euer Alltag ist schon stark durchstrukturiert.
Ja.
So viel Freiheit, irgendwie frei zu wählen, heute mache ich das, das Wetter ist so schön, ich will eine Wanderung machen. So viel Freiheit für diese Dinge bleibt da nicht. Und gerade, sage ich, in unserer modernen westlichen Gesellschaft ist es eine spezielle Vorstellung für Leute, die nicht in einem Kloster wohnen, sich derart einzuschränken, derart in einen so durchgetakteten Rhythmus hineinzubegeben, einen Lebensrhythmus. Der Bereich, in dem ihr lebt, heißt ja auch Klausur. Es ist, also im Sinne von die Klausur, es ist etwas Abgeschlossenes, ein Raum, der quasi, indem ihr euch als Mönche zurückzieht.
Unsere Wüste, ja.
Die Wüste quasi, eine künstliche Wüste mitten in der Welt. Würdest du sagen, macht das frei? Also ihr begebt euch aktiv in eine Unfreiheit. Ihr gebt euch selber einen Rhythmus. Ihr nehmt eine Struktur, ihr werdet fremdbestimmt von einer Struktur ein Stück weit. Du hast die ja auch gewählt, du bist ins Kloster eingetreten und du warst dir ja mehr oder weniger bewusst, was auf dich wartet. Aber ist das primär eine Einschränkung oder ist es auch eine Struktur, die dich irgendwie frei macht?
Auf dem Weg durch die Jahre und so ist es natürlich, ist es manchmal so, manchmal das eine, manchmal das andere. Ich möchte noch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendwie, wie hast du es gesagt, der Freiheit berauben lasse oder so. Ich erfahre vieles, wie ich leben darf im Kloster. Ich sage nachher noch zur Herausforderung dieses Rhythmus, die gibt es schon auch, oder? Da kann ich noch was dazu sagen. Aber grundsätzlich einmal möchte ich schon festhalten, ich erfahre eigentlich das, was ich leben darf im Kloster, auch als ein unglaubliches Privileg. Also ich habe ja alles andere als das Gefühl, gerade wenn wir die Gäste, die zu uns kommen, die mitten im Berufsleben sind, oder ein Dienst, den ich häufig wahrnehme im Kloster, ist auch der Beichtdienst, oder? Mhm. Also da kommen ja wirklich dann Leute und sprechen auch über ihre Sorgen und die sind ja nicht im Kloster, also die sind ja, wenn ich jetzt deine Terminologie, deine Begriffe hier ein bisschen aufgreife, die sind ja dann eigentlich frei, aber wie viel Unfreiheit begegne ich da? Die sorgen sich teilweise wirklich um ihre Existenz. Also die müssen irgendwie schauen, ich muss arbeiten, damit ich genügend Geld verdiene, damit wir irgendwie die Familie durchkriegen, oder? Mhm. Alles wird jetzt irgendwie teurer, die Leute machen sich Sorge, Wohnraum wird immer irgendwie wird irgendwie teurer, es wird alles irgendwie herausfordernder, es wird alles schwieriger, sie müssen sehr viel arbeiten, oder? Damit das geht. In der Arbeit, da arbeiten sie mit anderen zusammen, da läuft auch nicht immer alles reibungslos, also wenn man dann irgendwie sich vielleicht mit den Vorgesetzten nicht so versteht, mhm, oder einfach, wenn es da halt die Probleme, die es da gibt, oder? Aber das sind dann auch irgendwie, ich weiß nicht, 8-9 Stunden pro Tag, oder? Und nachher, wenn sie nach Hause kommen, dann können sie nicht ein Buch in die Hand nehmen und ein bisschen Lectio Divina oder so machen. Nein, da muss die Wäsche gemacht werden, es muss geputzt werden, man muss für die Kinder schauen. Und dann denke ich, wenn ich das so konfrontiere mit dem Leben, dass wir im Kloster führen, mit diesem da, klar, rhythmisiert, oder? Aber rhythmisiert eben auch zur Freiheit hin. Also Lectio Divina oder selbst Dinge, gerade meine, also der, mein Abt, oder? Und auch der Superior, die ermahnen mich immer wieder und sagen, zu unserem Rhythmus gehört es auch, dass man einmal am Nachmittag, Mittag bis zur Vesper einen freien Nachmittag hat, oder? Und die ermahnen mich immer wieder, auch du musst gerade als Dekan, du musst eigentlich ein Vorbild sein für deine Mitbrüder, also schau, dass du diesen freien Nachmittag hast, mhm, ich muss mir den in die Agenda dann auch eintragen. Das mache ich auch. Und dann bin ich auch konsequent und dann, wenn ich Glück habe und das Wetter so ist, oder, dann nach dem Mittagessen ziehe ich Wanderkleider an und dann mache ich einen Marsch und dann genieße ich die Sonne und dann wenn ich angesichts, also wenn ich dann mit so Menschen konfrontiert bin im Beichtstuhl oder auch mit Gästen, die zu uns kommen, also ich habe manchmal das Gefühl, die leiden unter sehr viel mehr Unfreiheit als ich im Kloster, und diese Unfreiheit, die haben sie nicht gewählt im Gegensatz zu mir. Ja. Ich bejahe sie ja aktiv, oder? Also ich wähle das.
Also, aber es ist ein Rhythmus, also es ist ja ein Rhythmus, der sich auch bewährt hat durch die Tradition, mit einem gewissen Ziel, nämlich irgendwie diese Christusähnlichkeit, diese Christussuche zu vertiefen, sich ganz Christus hinzugeben. Und das ist ja, wie soll ich sagen, eine über Jahrhunderte bewährte Tradition, sich selber irgendwie also einen solchen Rhythmus zu geben für dieses höchste Ziel.
Ja, und der mir dann natürlich gerade dieser Rhythmus, oder wenn die Zeit jetzt für Lectio ist, oder wenn der Rhythmus auch sagt, nach der Komplett ist Silentium Nocturnum, nächtliches Stillschweigen, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich nicht mehr nach der Komplett noch den ganzen Stapel an E-Mails abarbeiten. Das bleibt dann halt einfach auch mal liegen. Also da sehe ich schon auch die Herausforderung. Also wie soll ich sagen? Also wenn man schon dann diese Freiheit zu diesem Rhythmus hat, dann muss man sie. Also es kostet manchmal auch etwas. Also man muss selbst im Kloster manchmal um diese Freiheit kämpfen, mhm, oder? Gerade wenn auch das Kloster wieder in Versuchung ist, irgendwelche Sitzungstermine zu Zeiten anzusetzen, die eigentlich für andere reserviert, mhm, sind, oder? Wenn ich immer die Möglichkeit, es geht nicht immer, oder? Aber wenn immer die Möglichkeit sich auch ergibt, oder? Wenn es heißt, hast du 4:15 Zeit? Dann sage ich, nein, bin ich besetzt. Ja. Ich muss ja dann niemandem sagen, dass dann Lectio ist, oder? Dass ich einfach in meinem Zimmer bin, meiner Gebetsecke oder auf meinem Sessel und da lese und bete das brauche ich ja niemandem zu sagen. Aber das ist die Zeit, die das Kloster vorsieht für die Lectio. Und weißt du, neulich hat ein Geist, es ist ein Geistlicher, oder? Also ein Priester, mal öffentlich eigentlich gesagt, ich bin da erschrocken, also der auch eine Verantwortung hat, oder? Ja. und hat gesagt, er hat so viele Termine, der ist auch so getrieben von allen möglichen Dingen, oder? Dass er gesagt hat, dass er eigentlich kaum Zeit findet für das Gebet. Die einzige Zeit, die er findet für das Gebet, ist, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, oder? Ich bin erschrocken, weil wie willst du, also als Geistlicher, da geht es ja darum, Christus zu den Menschen zu bringen, von Christus zu künden. Wie kannst du von Christus künden, wenn du nicht bei ihm bist? Mhm. Und das braucht Zeit. Das braucht die Zeitfenster am Tag, wo du auch dann, wenn es manchmal schwierig ist, wenn du eine halbe Stunde Lectio Divina zu machen versuchst und die Gedanken drehen sich um andere Dinge. Das gibt es. Aber einfach nur schon diese halbe Stunde da sein. Einfach nur durch dieses Dasein, auch wenn du vielleicht gedanklich weit weg bist, aber durch diese Präsenz zu sagen, du Herr zuerst.
Ja.
Und dann alles andere. Und ich glaube, dass der Rhythmus, dieser straffe Rhythmus des Klosters dazu auch mich führen will. Ich bin natürlich für diesen Rhythmus auch deshalb dankbar. So heraus, manchmal ist er, also manchmal würde ich auch gerne sagen, so, komm, also jetzt einfach mal. Jetzt mache ich mal irgendwas, wo ich selber jetzt einfach Lust habe.
Ja.
Einfach irgendwas anderes. Kann ich ja, wenn ich Ferien habe beispielsweise, ja. Oder bin ich da auch ein bisschen freier. Mir geht es so, dass ich mich relativ bald in den Ferien wieder nach dem... Weißt du, der Punkt ist ja, du spürst ja auch, wenn, also ich spüre auch, ja. Oder? Wenn ich mich dann längere Zeit irgendwie da außerhalb dieses Rhythmus bewege, dann auch die Lectio Divina nicht habe, da geht was weg. Also man spürt das, da ist irgendwie einfach unser alltägliches Leben ist ja oft auch voller Dornen. Mhm. Wenn ich bete und wenn ich mich wirklich auch um diesen Rhythmus und das regelmäßige Gebet und die Betrachtung und so weiter bemühe, dann hat mein Alltag nicht weniger Dornen. Aber sie tun mir nichts.
So, ja, ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in diesem Gestrüpp ersticke. Ich nehme das Gestrüpp teilweise gar nicht wahr. Vielleicht eher, dass da vielleicht sogar noch Rosen blühen da in diesem Gestrüpp drin, oder? Aber wenn ich das dann irgendwie eben ein bisschen weggehe von diesem Rhythmus, das ein bisschen auch vernachlässige, auch im Kloster gibt es solche Zeiten. Also ich meine, das kam und kommt das immer wieder vor, oder? Dass du nach der Vigil, Lectio Divina, ja, schon, das wäre das Normale, aber manchmal bist du einfach so müde, dann legst du dich hin.
Ja,
und es sieht ja niemand eigentlich, oder? Aber das muss man dann immer wieder auch... Ich sage mir dann, nein, wenn ich es jetzt ernst meine, muss ich das wieder korrigieren, oder? Und weil wenn ich das dann zu lange mache, dann spüre ich sehr, sehr schnell diese Alltagsdornen oder die Dornen des Alltags, die mich dann zu ersticken drohen. Also das scheint mir schon irgendwie erfahrbar, spürbar.
Also gerade dann, wenn du es nicht mehr pflegen kannst, beginnt es zu fehlen. Du merkst, wie eine Quelle, eine Verbindung, die versiegt ein bisschen.
Ja,
weil es
du kannst, ich kann nicht mehr atmen im Dorngestrüpp des Alltags. Und wenn du das aber kannst, wenn du diese Verbundenheit irgendwie da ist, dann sind Dinge, die sonst irgendwie schwer und fast unmöglich und unerträglich erscheinen, werden plötzlich leicht.
Mhm. Mhm. Ich finde das sehr bewegend und irgendwie auch sehr einleuchtend, wie du davon erzählst. Es ist etwas, ich glaube, ich kenne das auch, in anderer Form natürlich, ich habe nicht denselben Rhythmus wie ihr im Kloster, aber versuche auch immer einen Rhythmus zu finden, um Zeit zu haben fürs Gebet und merke, dass eine große Weisheit dahinter steckt, hinter dem, was du hier sagst. Zwei Fragen zum Schluss. Was würdest du sagen, also die erste Frage zuerst, was würdest du sagen, was können wir als Laien, die nicht in Klöstern leben, lernen oder profitieren auch von dem, was ihr in den Orden, im Benediktinerorden, in Einsiedeln kultiviert, tradiert? Was ist so eine Weisheit, die du sagen würdest, würde sich auch richtig bewähren in der Welt?
Ich spreche natürlich jetzt zu Glaubenden, oder? Also an jemanden, der selbst an Christus glaubt, oder? Mhm. Dann gib ihm Raum. gib Christus in deinem Alltag Raum, und zwar ganz physisch konkret, also dass man sich Zeiten, wo man einfach bei ihm ist, sei es mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, dass man sich, ich sage jetzt mal, zwei Zeiten am Tag einplant. Und dann gehört das auch in die Agenda eingetragen. Oder? Ja. Und dann ist das ein Termin, also einer der wichtigsten Termine im ganzen Tag, oder? Christus nichts vorziehen, Christus den Vorrang geben, heißt auch, ja, also wenn ich schon eine Agenda führe, dann, ja, es klingt jetzt furchtbar, fast allmaßen, als ob wir Christus einen Termin geben könnten, oder? Also, nicht, also letztlich sind wir es, die zum Heil finden, oder? Mhm. Also einfach, dass man, es ist so wichtig, dass man diese Räume schafft.
Es ist ja nicht, dass wir Christus einen Termin geben, sondern dass wir vielleicht diese Termine wahrnehmen,
ja,
und nicht alle anderen, genau, Termine wahrnehmen, genau, vielleicht, ja, so gesagt.
Das ist auch so gemeint, ja, oder? Genau. Also es ist ja nicht, genau. Ja, genau, das andere ist ja furchtbar. Also quasi, wer sind wir, oder? Also ja, quasi, ja. Ah, Jesus, ich gebe dir jetzt auch noch einen Termin, du hast dort noch irgendwann Platz. Nein, das ist eben nicht so gemeint, oder? Sondern dass Erde, dass das, was ja generell immer da ist, was uns ja, er, der uns ja immer begleitet, oder? Mhm. Es geht ja um uns, dass wir uns seiner Gegenwart, die ja immer da ist, einfach Augenblicke uns selbst schaffen, damit wir uns seine Gegenwart auch zu Bewusstsein führen, durch das Wort der Schrift uns auch sagen lassen, oder? Das ist vielleicht das eine, und gerade als Benediktiner, oder? Du kannst es nicht allein. Also ich habe diese Erfahrung brutal machen müssen. Ich weiß, wenn ich beispielsweise alleine irgendwo, ich habe eine Sehnsucht nach dem Eremitentum, oder? Aber ich weiß, ich wäre aktuell absolut nicht in der Lage. Ich würde genau das, wovon die Mönchsväter warnen, ein Eigenbrötler, oder? Ich bin so froh um die Gemeinschaft, die, wie soll ich sagen, die mich auch zieht, also die mir hilft, dass ich dann diese Zeitfenster, oder, wo ich mir die immer gegebene Gegenwart Christi irgendwie versuche bewusster zu machen, oder, mhm, die mir dazu auch hilft, oder, einfach alleine, also ich wäre und bin in der Regel mit solchen Dingen überfordert. Ich wäre sofort irgendwie in meinen alten, auch noch vorklösterlichen irgendwie Gewohnheiten drin, ja, die da plötzlich wieder kommen, und dann die Vesper, es ist die Zeit zur Vesper, ja, mach dann in einer halben Stunde. Aber in einer halben Stunde klopft sicher irgendwie an der Tür, und dann hast du ein Gespräch und so, ja, ja, und dann ist Essenszeit, und oder man muss ja dann noch irgendwie kochen oder irgendwie schauen, dass, das ist ja nicht einfach ein Kloster, wo das dann jemand macht und du kommst einfach zum Tisch, oder? Ja, und dann gehst du abends ins Bett und hast keine Vesper gewesen. Also das wäre bei mir wahrscheinlich dann ungefähr so, oder? Ja. Deswegen vielleicht so diese zwei Dinge. Also gebt Zeit, also schafft Zeitfenster. Es muss ja nicht viel sein, aber wenigstens eins, zwei Zeitfenster am Tag, und die sind dann wirklich fix. Mhm. Da heißt es, Christus nichts vorziehen. Da geht es darum, mir, dass ich mir seine Gegenwart auch sagen lasse durch das Wort der Schrift oder wie dann auch immer. Es kann auch einfach Herzensgebet sein, oder das ist ja dann egal. Und das Zweite, wir können nicht, wenn wir Christus nachfolgen, werden wir in den Leib Christi eingefügt. Das heißt, wir sind auf Brüder und Schwestern angewiesen. Wir können es nicht allein. Ist auch nicht die Idee.
Wir haben jetzt sehr viele Themen gestreift. Einigen Orten sind wir ein bisschen eingetaucht. Gibt es etwas Letztes, was du sagst, das willst du uns noch mitgeben, das willst du noch sagen? Oder würdest du sagen, ist alles gesagt?
Amen.
Amen. Pater Daniel, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für diesen ehrlichen und auch sehr bewegenden Einblick in den Benediktinerorden, dein eigenes Leben und deinen Alltag in Einsiedeln. Das war sehr, sehr cool. Danke.
Danke auch.